Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag.
Als ich vor 14 Jahren zurückgekommen bin, hätte ich mir es nicht träumen lassen, was jetzt in der Öffentlichkeit los ist. So hat es damals auch angefangen. Ich sage euch, nie wieder darf so etwas geschehen.
Nie wieder darf so etwas geschehen, Margot Friedländer, bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises am Freitagabend. Die 102-jährige Überlebende des Holocaust hat davor gewarnt, dass gesellschaftliche Radikalisierung zu einer Destabilisierung der Demokratie führen könnte. Das war vor dem Wochenende, an dem in Sachsen der SPD-Politiker Matthias Ecke beim Aufhängen von Wahlplakaten angegriffen und schwer verletzt wurde. Gleich ein Gespräch mit dem Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch über Sprache und Gewalt. Wir resümieren außerdem die 70. Oberhausener Kurzfilmtage, die sich im Jubiläumsjahr einem Boykott ausgesetzt sahen, weil sich deren Leiter Lars-Hendrik Gass zuvor israelfreundlich geäußert hatte. Und wir rezensieren das neue Stück von Jael Rohnen am Hamburger Thalia-Theater. Am Wochenende gab es Angriffe auf Plakatierteams der SPD und der Grünen in Sachsen. Auch ein AfD-Informationsstand wurde beschädigt und zahlreiche Wahlplakate mehrerer Parteien zerstört. Vor allem die schwere körperliche Gewalt gegen den SPD-Politiker Matthias Ecke hat eine Diskussion darüber ausgelöst, wie Politiker besser geschützt werden können und wie bedroht die Demokratie ist. Anatol Stefanowitsch ist Sprachwissenschaftler an der FU Berlin und forscht auch zu Hassreden und Diskriminierung. Guten Tag, Herr Stefanowitsch.
Guten Tag, Herr Biesler.
Wie schätzen Sie die aktuelle Debatte ein zur Gewalt am Wochenende, dass nämlich zunehmende verbale Attacken zwischen den Parteien in Zusammenhang stehen könnten mit körperlicher Gewalt? Das wurde ja auch bereits diskutiert nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke 2019.
Ja, also ich würde sagen, dass wir uns jetzt nicht das so einfach vorstellen dürften, dass wenn verbale Gewalt zunimmt oder wenn der öffentliche Diskurs insgesamt gewalttätiger wird, dass das dann dazu führt, dass Menschen auch körperlich gewalttätig werden oder eben diese Gewalt vom Sprachlichen in die physische Welt übertragen. Das sind natürlich Menschen, die diese Gewalt sowieso oder diese Gewaltbereitschaft sowieso in sich haben. Aber was natürlich der Fall ist, ist, dass wenn der öffentliche Diskurs so ist, dass er das zu rechtfertigen scheint, dann fühlen die sich natürlich ermutigt. Dann haben sie plötzlich das Gefühl, sie dürfen das, von was sie vorher vielleicht auch schon wollten, aber von dem sie vorher eben irgendwo noch wussten, dass das öffentlich nicht akzeptabel ist.
Wir haben heute viel darüber nachgedacht in der Redaktion, was eigentlich der Unterschied ist zum Beispiel zu den 60er oder 70er Jahren, wo sich Franz Josef Strauß und Herbert Wehner legendäre Duelle lieferten im Bundestag und sich gegenseitig sehr, sehr scharf angegriffen haben. Das war tatsächlich ja auch verbal sehr, sehr intensiv. Gab es da einfach aber unter der Grundlage mehr gesellschaftlichen Grundkonsens zum Thema Demokratie oder vielleicht auch weniger Ängste vor gesellschaftlichem Abstieg? Oder war einfach, frage ich Sie als Sprachwissenschaftler, die Sprache dann doch eine ganz andere?
Also zum einen ist es natürlich so, dass damals ein Grundkonsens herrschte. Die Demokratie ist eigentlich von niemandem in Frage gestellt worden. Und es herrschte auch eine Art Grundkonsens, was die Probleme betraf, die zu lösen sind. Also was die politische Tagesordnung anging. Der Streit ging dann darum, wie das zu bewerkstelligen wäre. Und da gab es natürlich sehr unterschiedliche Vorstellungen. Und die haben sich auch in sehr sprachlich intensiven Argumentationsaustausch geäußert. Aber heute haben wir irgendwo so, der eine Unterschied ist heute, dass es keine gemeinsame Beschreibung der Wirklichkeit mehr gibt im Prinzip. Wir haben große Teile der Bevölkerung, die im Prinzip nicht mehr die Tagespolitik verfolgen, die im Prinzip nicht mehr die tatsächlich anstehenden Probleme interessieren, sondern die in eine Welt aus Verschwörungstheorien und rein ideologischen Kämpfen abgerutscht sind. Und dabei werden sie zum Teil natürlich auch von der Politik bestärkt. Also wenn wir uns die Debatten zum Beispiel angucken um Gender und um Genderverbote und so weiter, also da wird kein reelles Problem angegangen, sondern da werden Radikalpositionen besetzt und dann wird eben eine Seite zum Feind erklärt. Ja, das Gendern, das ist der Grund, warum die Leute AfD wählen, das ist der Grund, warum da verschwenden wir Zeit, die wir eigentlich für was anderes bräuchten. Und das ist eine Scheindebatte. Bei den Flüchtlingen sieht man es auch oft. Die Debatten um den Umgang mit Flüchtlingen Die steigen und fallen in ihrer Intensität völlig unabhängig davon, ob es tatsächlich gerade Probleme gibt, die zu lösen wären. Irgendwelche, also ob es besondere Flüchtlingszahlen gibt, die eben irgendwo untergebracht werden müssen. Das hat sich so losgelöst. Da sind die sozialen Medien nicht schuld daran, aber die sozialen Medien haben einen Raum geschaffen, in dem Parteien sich völlig eigene Medienwelten schaffen können, in denen über Dinge geredet wird, die mit der Realität kaum noch was zu tun haben und in denen dann der politische Gegner eigentlich kein inhaltlicher Gegner mehr ist, sondern nur noch so eine Art dämonisiertes Gegenüber, das eben in all diese Erzählungen eingebaut wird, als derjenige, der schuld an der ganzen Sache ist.
Ja, es fällt ja in manchen Kreisen gelegentlich auch das Wort Diktatur. Das wäre wahrscheinlich so in den 60er oder 70er Jahren nicht der Fall gewesen, dass Franz Josef Strauß geglaubt hätte, Herbert Wehner wolle oder umgekehrt Franz Josef Strauß wolle eine Diktatur errichten. Insofern ist das ja schon eine andere Wortwahl, die auch auf einen anderen Bewusstseinsstand sozusagen schließen lässt, also auf eine andere Art von Radikalisierung?
Ja, wir sehen zum Beispiel diese Infragestellung der Demokratie, der demokratischen Institutionen, zum Beispiel des öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den kann man ja durchaus kritisieren, aber der wird ja nicht kritisiert, sondern der wird in Frage gestellt als demokratische Institution. Die gegnerischen Parteien werden in Frage gestellt als legitime Teile des demokratischen Systems. Das ist natürlich gerade von rechts kommt, das ist gerade die AfD, die da stark vorgelegt hat. Es ist leider teilweise auch so, dass das eben auch von anderen Parteien aufgegriffen wird. Gerade jetzt, wo der Wahlkampf im Prinzip haben wir ja immer irgendwo Wahlkampf, aber jetzt haben wir natürlich gerade wieder den Europawahlkampf. Und da sieht man auch, dass es eigentlich wenig um Inhalte geht. Es wird wenig diagnostiziert, was sind die Probleme, die Europa lösen muss, sondern es werden dieselben Themen, die die Parteien für sich reklamiert haben, durchexerziert. Die werden auch hier wieder völlig unabhängig von einer gemeinsamen Beschreibung der Realität sozusagen gebetsmühlenartig wiederholt. Und wie gesagt, der politische Gegner ist eigentlich gar kein politischer Gegner, sondern der Gegner ist immer der für alles steht, wofür wir nicht stehen. Und dieses Wir und die, das führt natürlich dazu, dass diejenigen, die sowieso gewaltbereit sind, plötzlich das Gefühl haben, es ist legitim, eben jemanden anzugreifen, der Wahlplakate aufhängt oder jemanden anzugreifen, der an einem Wahlstand steht und versucht, mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. Da geht es ja nicht um Inhalte, die man kennt ja die Inhalte des anderen kaum noch. Man kennt nur die eigene Fantasie dessen, wofür der andere angeblich steht.
Margot Friedländer hat ja gerade den Vergleich ausgesprochen zwischen der Gegenwart und der Weimarer Republik, also dem Beginn sozusagen der nationalsozialistischen Bewegung als Partei dann auch. Sie hat natürlich die Situation vom Wochenende noch nicht gekannt am Freitagabend. Aber lassen Sie uns mal draufschauen. Wir wissen nichts zu den Motiven der Täter aktuell. Es gab ja auch Angriffe auf ein Mitglied der Grünen und einen AfD-Informationsstand, also es richtete sich nicht allein gegen die SPD. Aber wenn wir es mal auf dem Gebiet betrachten, das Sie beurteilen können, nämlich auf dem der Sprache, gibt es heute eine vergleichbare sprachliche Zuspitzung, Eskalation wie damals?
Was man damals natürlich beobachten konnte, war, dass die Rhetorik, die sich dann auch Nationalsozialismus, die dann dort ausformuliert wurde, die Dämonisierung bestimmter Gruppen, die Schmach des besiegten Deutschland, die irgendwie abgeschüttelt werden musste, das hat sich natürlich alles sprachlich angekündigt. Also solche Dinge werden immer erstmal sprachlich aufgebaut. Ich muss ja, wenn ich die Macht ergreifen will oder wenn ich mich gegen irgendeine Gruppe in der Bevölkerung richten möchte, dann muss ich natürlich im Prinzip den Rest der Bevölkerung, eine Mehrheit oder zumindest eine laute Minderheit und eine schweigende, das unterstützende Mehrheit, darauf vorbereiten. Ich muss das akzeptabel machen, was ich dann zu tun gedenke. Und das hat man damals sicher gesehen. Das hat sich natürlich angekündigt. Das war ja nicht nur in Hitlers Mein Kampf, dass den Juden das ganze Unglück der Welt zugeschrieben wurde, sondern es war ein Narrativ, das es schon lange gab und das sich zu der Zeit wieder intensiviert hat. Man hat also einen Schuldigen gefunden, dann muss man den entmenschlichen, dann muss man dem alle schlechten Eigenschaften zuschreiben. Und dann wird es plötzlich, dann schockiert es die Gesellschaft nicht mehr so sehr, wenn sie sich einmal sprachlich daran gewöhnt haben, wenn die Gewalt dann plötzlich auch real wird. Und das ist vielleicht bei allem, was man nicht vergleichen kann zwischen heute und der Weimarer Republik, und das ist sehr, sehr vieles, natürlich ist die Situation heute eine ganz andere, aber das ist sicher etwas, was eine Gemeinsamkeit darstellt, weil das auch nicht nur in diesen beiden Situationen, sondern eigentlich jedes Mal so ist. Systematische Gewalt gegen bestimmte Gruppen, ob das jetzt gesellschaftliche Minderheiten sind oder auch Politikerinnen und Politiker, die muss verbal vorbereitet werden und und diese Vorbereitung haben wir natürlich gesehen, die das Infragestellen der Legitimität, das Infragestellen der irgendwo doch vorhandenen guten auf demokratischen Konsens gerichteten Intentionen. Wenn man das alles in Frage stellt, dann bleibt eben nichts mehr, was diejenigen, die sowieso gewaltbereit sind, davon abhalten könnte, zu denken, ja, dann löse ich das Problem immer auf diese Weise. Man hat mir ja erklärt, dass das der Gegner ist. Verbal kann ich ihn nicht schlagen, weil ich gar nicht weiß, wofür er steht, weil ich auch gar nicht weiß, wofür ich eigentlich genau stehe. Aber ich kann ihn natürlich ich kann die Plakate runterreißen, ich kann auch den Menschen selber angreifen und die Probleme, die man mir quasi eingeredet hat, löse ich jetzt eben auf gewaltvolle Weise. Das ist etwas, was wir gar nicht hätten zulassen dürfen. Die ganzen Aufrufe jetzt vom Wochenende, dass wir zusammenstehen müssen, dass wir das nicht zulassen dürfen, dass wir nicht so entgrenzt kommunizieren dürfen. Ja, das hätten wir spätestens nach dem Mord an Walter Lübcke sicher verstehen müssen. Da gab es ja auch Treffen, da waren alle Parteien eingeladen, außer der AfD. Und man hat über eine Deeskalation der politischen Rhetorik diskutiert. Gebracht hat es eben nicht viel, weil am Schluss doch der nächste anstehende Wahlkampf dann wohl immer wichtiger ist, als sich einmal darauf zu besinnen, was eigentlich unsere gemeinsame Aufgabe ist als Gesellschaft, was die gemeinsamen Probleme sind, die wir irgendwie lösen müssen. Und dann können wir uns von mir aus im Detail darüber streiten, wie diese Lösungen aussehen. Ich sehe bloß überhaupt keine Einigung dessen, wie die Realität eigentlich aussieht.
Anatol Stefanovic, Sprachwissenschaftler an der Freien Universität Berlin, über den Zusammenhang von Sprache und Gewalt. Vielen Dank.
Sehr gern.
Zum 70. Mal sind gerade die Kurzfilmtage in Oberhausen zu Ende gegangen. Und auch darum gab es schon im Vorfeld Streit. Nach einem israelfreundlichen Post des Festivalleiters Lars-Henrik Gass wurde zum Boykott aufgerufen. Es gab tatsächlich auch Filme, die zurückgezogen worden sind. Für uns war Rüdiger Suchsland in Oberhausen. Herr Suchsland, Kunst gab es ja auch in Oberhausen. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir einmal auf den Boykottaufruf gucken. Ist das ein Thema von Diskussionsrunden zum Beispiel gewesen, von denen es ja einige gibt bei den Kurzfilmtagen?
Ja, es gibt die traditionellen Podien. Da ging es mehr darum, wozu man heute eigentlich noch Festivals macht, weil es eben zum 70. Jubiläum des Festivals auch mal um so eine Selbstbefragung gehen sollte. Das war aber eher kulturpolitisch und kulturintern. Davor gab es den ganzen Mittwoch, den Eröffnungstag, ein Symposium unter dem Titel Sehnsucht nach Widerspruchsfreiheit. Und da ging es genau um diese Grundintention. Festivals sind ein Ort der Widersprüche. Festivals sind Oberhausen von der Gründung in den 50er Jahren her ein Ort, in dem man auch Re-Education, durchaus Bürgerbildung in einer erst zu schaffenden Demokratie unternommen hat. Und das wird ja heute angegriffen. Heute gibt es vor allem diese, man muss das nicht Kulturkämpfe nennen, aber es sind schon Kämpfe um Deutungshoheit, um Hegemonie. Und von denen, durch die war teilweise Oberhausen, auch die Kurzfilmtage als Ganze, nicht nur der Leiter Lars-Henrik Gass, massiv bedroht. Auch übel in der Sprache. Es gab diese Boykottaufrufe. Am Ende sind die allermeisten Leute gekommen. Es sind auch die allermeisten Filme da gewesen. Es war dann sehr ruhig. Es gab aber ein Sicherheitskonzept, was dann auch wieder im Vorfeld von einigen Leuten, auch unseren Kollegen in den Medien teilweise angegriffen wurde, als sei das so wahnsinnig schlimm, dass man sich anständig benimmt.
Sie haben es gesagt, eigentlich mal gegründet als Bildungseinrichtung, also Kurzfilme als vielleicht auch leichter zugängliches Medium für die breite Bevölkerung, von Hilmar Hoffmann, der ja damals noch Leiter der Oberhausener Volkshochschule war, der später dann Frankfurter Kulturdezernent und immer Kultur für alle über seine Projekte geschrieben hat. Wo stehen denn die Kurzfilmtage im 70. Jahr ihrer Existenz?
Ja, es sind Filme für alle, nicht für jeden. Man muss sich schon so ein bisschen drauf einlassen. Das ist ein feiner Unterschied. Es werden schon alle adressiert. Das ist also nicht nur so ein elitärer Elfenbeinturm. Es ist stärker vielleicht als vor 10, 15 Jahren wieder eine Sehnsucht nach dem Narrativen auch spürbar. Das heißt, gab eine Weile, da liefen quasi nur Experimentalfilme und nur sehr abstrakte Filme. Das ist jetzt nicht mehr so. Was man umgekehrt erkennen kann, das ist ein Wunsch nach Wirklichkeit, nach dem Plastischen, Haptischen. Sehr, sehr viele Dokumentarfilme, also klare Mehrheit an Dokumentarfilmen. Und interessanterweise die roten Linien, die sich so durch alle Filme international wie deutsche Wettbewerbe zogen, das sind einerseits Tiere. Es gab unglaublich viele, vielleicht eine Folge auch dieser Anthropozän-Debatte und der Rückkehr der Tiere in der Pandemie, unglaublich viele Filme, wo wenigstens Tiere auftauchten, selbst wenn die nicht das Thema waren. Und das andere ist Tod und Vergänglichkeit. Und das hat dann auch etwas mit der Pandemie zu tun, dass man schon merkt, dass hier manchmal nicht nur dokumentarisch so diese Einsamkeitserfahrungen und die Erfahrung, verlassen zu sein, verlassen zu werden, reflektiert werden.
Gucken wir mal auf den Wettbewerb, wobei es gibt ja mehrere, eine ganze Reihe von Wettbewerben. Den Hauptpreis, das ist ja vielleicht auch nicht selbstverständlich, hat ein chinesischer Film gewonnen.
Es ist durchaus, vielleicht finde ich, selbstverständlich, und zwar deswegen, weil einfach China nicht nur ein riesengroßes Land ist, sondern ein ganz tolles Kinoland. Und spätestens so seit den Anfang 90er Jahren mit der fünften Generation dieser großen Welle chinesischer Filme, die alle Preise abgeräumt haben, wissen wir, China ist elektrische Schatten, dieses Wort, wie man Kino auf Chinesisch zeichnet. Das ist ja eigentlich, das zeigt, dass schon ganz früh China Filme gemacht hat. Das weiß man zu wenig. Und diese Tradition ist enorm stark und sie wurde hier sogar in zwei Filmen ausgezeichnet. Ein anderer Film hat nämlich auch zwei Preise bekommen, wie der Siegerfilm von Wang Jie. Das ist ein Film, der übersetzt Spring 23, also Frühling 23 handelt und genauso einer dieser postpandemischen Filme sind. Ein Stück Trauerarbeit und gleichzeitig geht es um Feuerwerk. Es ist sehr poetisch und es erzählt eine ganze Menge von der Modernisierung in China.
Insgesamt ein interessanter Wettbewerb und gute Preisträgerinnen und Preisträger?
Ja, es waren sehr, sehr gute Filme. Ich habe vor allem wenig schlechte Filme gesehen und das ist manchmal auch viel besser. Nicht nur zwei Highlights und der Rest dann Mist ist. Nee, es war sehr gut und es war des 70. Jubiläums würdig.
Rüdiger Suchsland über die 70. Ausgabe der Kurzfilmtage in Oberhausen. Dankeschön. Gerade ist das Musical Bucket List der israelischen Regisseurin Yael Ronen zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Und überhaupt, man kann sagen, in der Hauptstadt hegt man eine gewisse Begeisterung für Yael Ronen. Das Maxim-Gorki-Theater und auch die Schaubühne, die sitzen ganz regelmäßig auf ihre Gedankenspiele. Und es gab auch am Hamburger Thalia-Theater inzwischen eine Yael Ronen-Premiere. Zusammen mit dem Autor Roy Chen aus Tel Aviv erarbeitete sie das Stück State of Affairs, was man vielleicht übersetzen könnte mit Stand der Dinge. Michael Lages hat den Abend gesehen, an dem der Stand der Dinge andauernder Beeinflussung ausgesetzt ist, und zwar aus der Zukunft.
Seit der englische Autor H.G. Wells 1895 die Time Machine erfand, die Zeitmaschine, ist die Geschichte vom Hin und Her zwischen Jahrhunderten und Epochen ein ziemlich alter Hut. Aber immer mal wieder wurde und wird er frisch aufgeputzt. Zum Beispiel 90 Jahre nach der Zeitmaschine 1985 mit dem ersten von drei Kinofilmen unter dem Titel Zurück in die Zukunft. Allerdings hatte Marty McFly, der Teenager-Held in den Science-Fiction-Märchen von Robert Zemeckis, eher leichte Probleme zu lösen im Vergleich zum namenlosen Zeitreisenden, der im Stück jetzt anno 2124 aufgebrochen ist, um die Welt vom dritten und letzten großen Krieg zu retten. Dazu braucht er einen Schriftsteller, der ein Buch schreibt, das eigentlich keiner lesen will. Die Hauptrolle spielt er aber in einem Theaterstück, das Wesen aus der Zukunft dem Hamburger Thalia-Theater per überfallartiger Videobotschaft eingeredet haben.
Wir begrüßen die geschätzten Individuen des Thalia-Theaters im Jahr 2024.
Wir nehmen Kontakt mit euch auf, weil wir eure Hilfe brauchen, um die Stabilität und den Wohlstand der zukünftigen menschlichen Generation zu erhalten.
Klingt kompliziert, ist es auch, zu Teilen sogar deutlich überkonstruiert. Dafür muss das Bühnenstück von Yael Ronen und Autorenpartner Roy Chen aber auch 90 Minuten lang leben von dieser einen Idee. Zumal die Inszenierung bald nach Beginn ziemlich verwässert wird durch massive Abschweifungen, Um- und Irrwege, wenn etwa der Entstehungsprozess eines Stückes persifliert wird, mit peinlich eitlem Ensemble auf der einen Seite und auf der anderen mächtig viel wimmelndem Team drumherum, vom ständig telefonierenden Regieassistenten bis zur Souffleuse. Auch eine Art Inspektor mit engen Beziehungen zum Verteidigungsministerium taucht auf und kontrolliert die Theatertruppe, was zwar ein paar Pointen sichert, von der eigentlichen Idee aber stark ablenkt, Kuddelmuddel, wohin das Publikum auch schaut. Dann immerhin mutiert der schräge Inspektor zum noch schrägeren Zeitreisenden, der ins Stück purzelt als Botschafter der Welt von in 100 Jahren. Er will den Schriftsteller im Stück so konditionieren, dass er ein derart provokatives Stück schreibt, dass ein moralisch zutiefst aufgerüttelter Attentäter ihn in die Luft sprengt und so ein Zeichen setzt, das dann das Armageddon verhindern hilft.
Ihr Buch State of Affairs wird die Welt verändern.
Der Mann aus der Zukunft rühmt sich allerdings, so schon öfter eingegriffen zu haben in die Literaturgeschichte.
Hier, Tolstoi, der kam mit einem Buch an mit dem Titel Krieg. Ich meinte zu ihm, ja, und Frieden? Wirklich, Lev, du musst mal ein bisschen komplexer sein. Das war so ein flaches, oberflächliches, ganz schmales Büchlein, bevor ich es dann überarbeitet habe.
Karl Marx wollte ja auch ein paar Änderungen in zentralen Passagen einreden, vergeblich. Hingegen überredete er einen englischen Schriftsteller aus Zeiten des Ersten Weltkrieges tatsächlich, sich zu opfern. Umsonst aber war bekanntermaßen auch das. Und auch mit dem Autor von State of Affairs im Stück scheitert der Plan. Kollege und Konkurrent Vogelmann ist wieder mal, wie schon zu Beginn bei der Verleihung des Nobelpreises, schneller gewesen und erfolgreicher. Und das wird nun aus der Sache mit der Kriegsverhinderung? Die Zeitgeister aus der Zukunft melden sich zum Schluss nochmal. Einer von uns im Publikum könnte der oder die werden, dessen oder deren Engagement die Welt rettet. So platt und immersiv endet ein wirklich bestenfalls mittelmäßiges Stück, das so gerne well made wäre. Es sieht aber immerhin gut aus auf der Bühne, mit ulkig verrunzelten Videos der realen Ensemblemitglieder, mit den sehr flexibel unter Schienen an der Bühnendecke hin und her rauschenden Schnürvorhängen auf Efi Bauers Bühne, vor allem aber mit dem animierten Ensemblequartett Maja Beckmann, Nils Kahnwald, Achim Schimanski und wie immer sehr speziell Tim Porath. Wer von denen wird Hamburg wohl erhalten bleiben, wenn die Intendanz von Joachim Lux endet im Sommer nächsten Jahres? Schade wäre es, wenn sie gehen müssten.
Bucketlist von Jael Rohn am Thalia Theater Hamburg. So ein Quatsch, das heißt natürlich State of Affairs. Bucketlist gab es vorher schon, ist eingeladen zum Berliner Theatertreffen. Nächste Woche startet das Filmfestival in Cannes. Ob so stattfinden kann wie geplant, scheint aber gerade fraglich. Mehr in den Kulturnachrichten mit Anja Reinhardt.
Die internationalen Filmfestspiele sollen nämlich bestreikt werden, weil Filmvorführer, Pressesprecher und Empfangspersonal gegen die jüngsten Reformen der Arbeitslosenversicherung in Frankreich protestieren und außerdem auf ihre zunehmend prekären Arbeitsverhältnisse aufmerksam machen wollen. Prekär deswegen, weil sie vor und nach den Filmfestspielen oft keine Anstellung haben. Die Mitarbeiter forderten heute einen angemessenen Tarifvertrag, sonst würde man die Vorführungen aller Sektionen stören. Bislang gab es in Cannes nur einen Streik, nämlich 1968 während der Studentenproteste. Kunst von alten Meistern wird ja immer wieder mal ganz überraschend gefunden. Diesmal ist es aber wirklich eine große Sache. Der Prado, das berühmte Museum in Madrid, sagt sogar, es gehe um eine der größten Entdeckungen der Kunstgeschichte. Denn zu sehen ist im Prado demnächst ein bislang unbekanntes Bild des Barockmalers Caravaggio, das Jesus mit Dornenkrone darstellt und Exe Homo betitelt ist. 2021 sollte es für schlappe 1.500 Euro bei einer Auktion in Spanien versteigert werden, was gerade noch so verhindert werden konnte. Experten sahen nämlich stilistische Besonderheiten, die auf Caravaggio verweisen. Ab dem 28. Mai wird das Gemälde im Prado ausgestellt. Gerade ist Buchmessenzeit. In Abu Dhabi ging sie zu Ende. In Italien beginnt der Salone del Libro am Donnerstag. Und in Argentinien findet noch bis zum 13. Mai die internationale Buchmesse in Buenos Aires statt. Mehr als 1,2 Millionen Menschen besuchen die im spanischsprachigen Raum bekannteste und wichtigste Messe rund um Bücher und Verlage, die ganze 3 Wochen dauert. Auch der Literaturwissenschaftler Samir Selami ist dort unterwegs. Wie er im Deutschlandfunk Kultur erzählte, ist die Kulturbranche vor allem in Opposition zu Argentiniens Präsident Milei, der überall auch oder vielleicht sogar vor allem in der Kultur Gelder kürzen will.
Ja, also das ist auf jeden Fall sicher ein, wenn nicht sogar das bestimmte Thema auf der Messe. Wenig überraschend hat sich dann gleich die Eröffnungsrede der 81-jährigen Autorin Liliana Hecker gleich entschieden gegen Milei gewendet. Hecker war während der Militärdiktatur in den 70ern eine systemkritische Journalistin. Und für ihre Generation weckt Milei natürlich böse Erinnerungen an den Faschismus, obwohl sein Politikstil natürlich ein ganz anderer ist.
So der Literaturwissenschaftler Samir Selami im Deutschlandfunk Kultur zur Buchmesse in Buenos Aires. Alle 2 Jahre wird der Siegfried-Lenz-Preis verliehen, der mit 50.000 Euro einer der am höchsten dotierten Literaturpreise in Deutschland ist. Wie die Siegfried-Lenz-Stiftung heute bekannt gab, geht er dieses Jahr an die irische Schriftstellerin Claire Keegan, die einerseits von Einsamkeit und Verlust erzähle, dabei aber keine Hoffnungslosigkeit ausstrahle, so die Jury. Der Siegfried-Lenz-Preis wird seit 2014 alle 2 Jahre verliehen. Preisträger bislang waren unter anderem Amos Oz, Richard Ford und Elizabeth Strout.
Anja Reinhardt mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Der CDU-Parteitag in Berlin, die Evakuierungen in Rafah und Bundeskanzler Scholz im Baltikum. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler.